Zur heutigen Tischlesung gehören Sie aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars». Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptist Vianney. Geschrieben worden von Dr. Francis Trochu. Und das in der zweiten Auflage 1979 herausgegeben worden vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell. Die Rache Satans. Es begab sich eines Tages, berichtet die Heilige Schrift, dass die Söhne Gottes, das heißt seine Engel, sich vor dem Herrn versammelten. Satan war mitten unter ihnen und der Herr fragte ihn, woher kommst du? Satan antwortete, von einer Wanderung auf der Erde. Der Herr zu Satan, hast du meinen Diener Job gesehen? Es gibt keinen seinesgleichen auf Erden, so rein, so aufrichtig, so gottesfürchtig und so weit entfernt von aller Lüge. Satan antwortete dem Herrn, der Mensch gibt sein ganzes Besitztum hin, um sein Leben zu bewahren. Aber strecke bloß deine Hand aus, berühre sein Fleisch und sein Gebein, und du wirst sehen, ob er sich dir nicht versagt. Und der Herr gestattete Satan, Job, seinen Diener zu erproben. Da entzog sich Satan dem Angesichte des Herrn, um diesen Mann zu peinigen. Und wieder gibt es eine Unterredung zwischen dem Ewigen und dem Geiste des Abgrunds. Woher kommst du diesmal? Ich habe die Welt durchstreift. Hast du auf der Erde Frankreichs meinen Diener in Ars gesehen? Es gibt keinen Priester, der die Seelen, die du zu verderben suchst, inniger liebte und mehr auf meine Ehre bedacht wäre. Du bist es ja, der ihn beschützt und wie einen Augapfel bewahrt. Aber gib mir nur die Freiheit, seinen Frieden zu stören, und du wirst sehen, wie dein Diener von Ars die Sünder fliehen wird, die ihm nachlaufen, und er wird sich deine Ehre etwas weniger angelegen sein lassen. Nun, gut, Satan, gehe hin und erprobe die Tugend meines Dieners. Und Satan verschwand aus dem Angesicht des Herrn. Von Satan ist nichts Gutes zu erwarten. Von dem Tag an, der ihn aus seiner Seligkeit stürzen sah, ward ihm jeder gute Gedanke versagt. Er kann zerstören, aber er vermag nicht aufzubauen. Er kann verwunden, aber nicht heilen. Er kann Seelen quälen und martern, aber er vermag keine wahre Freude zu spenden, noch Not zu lindern. Da er keinen Zugang fand zur Seele des Heiligen, um ihm etwas von seinem Gotteshass einzuflößen, unternahm er es, durch schauderhafte Quälereien auf den Pfarrer einzuwirken, ihm die Nachtruhe zu rauben, ihm das Gebet, die Predigt, die körperlichen Abtötungen zu verleiden und vor allem, ja, vor allem seinen Eifer im Beichtstuhl zu dämpfen. Denn schon begann man bei dem heiligen Priester Rat zu suchen. Von weitem strömten ihm die Leute zu, um unter seiner Leitung Exerzitien zu machen. Diese Bewegung würde ohne Zweifel immer mehr zunehmen und viele Seelen würden so das Heil erlangen. Satan gelobte sich, diese Sache einen Riegel vorzuschieben. Die teuflischen Verfolgungen begannen mit ganz gemeinen Lausbübereien. Kaum eingeschlummert, fuhr der Pfarrer erschreckt aus dem Schlaf und beunruhigte sich, als er hörte, wie die Vorhänge seines Bettes entzweigerissen wurden. Ratten sind wohl vom Speicher herabgekommen, dachte er. Man muss sie nur verjagen. Da von seinem Frühstück nicht so viel übrig blieb, dass man eine Katze damit hätte füttern können, legte er eine Gabel neben sein Kopfkissen und erwartete die Rückkehr der ungebetenen Nager. Weitere Beobachtungen aber bewiesen ihm, dass er sich getäuscht hatte. Die Vorhänge, die immer heftiger geschüttelt wurden, zeigten keinerlei Risse. Ob er wollte oder nicht, musste er den Schluss ziehen, dass er mit dem Geiste der Finsternis zu schaffen hatte. Übrigens bekam er bald handgreifliche Beweise dafür. Im Schweigen der Nacht dröhnten gewaltige Kolbenschläge gegen die Türen des Pfarrhauses. durchdringende Schreie, ein wahrer Aufruf kreischender Stimmen einer fremden Sprache erhoben sich im Hof. Dann rumorte der unsichtbare Schleicher im Zimmer des Pfarrers herum. Es war zu der Zeit, als er es aufgegeben hatte, auf dem Speicher zu schlafen. Hingestreckt auf seinen jämmerlichen Strohsack bemerkte er plötzlich mit Schaudern den teuflischen Besuch. Mit weit geöffneten Augen in die Finsternis starrend, hörte er Satan Stühle umherschieben und umwerfen, die Vorhänge hin- und herreißen. Wutschnaubend wie ein Tier und hörte ihn mit geifendem Hass seinen Namen brüllen. Was sollte er diesen Wutausbrüchen Satans gegenüber unternehmen? Hilfe und Schutz von draußen suchen? Wozu würde es nützen? Der Heilige war sich dessen bewusst, dass eine Prüfung dieser Art nicht ohne die ausdrückliche Zulassung Gottes über ihn kommen konnte. Die Pfarrkirche von Ars vermochten ebenso wenig wie seine Mitbrüder der Umgebung, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ein schneidiger junger Mann, ausgerüstet mit einem Gewehr, erbot sich eines Nachts im Pfarrhof auf Wachposte zu stehen. Am nächsten Morgen meinte er, am ganzen Leib zitternd, keine Macht der Welt brächte ihn je wieder dazu, eine Nacht in diesem unheimlichen Haus zu verbringen. Der Pfarrer aber sagte voll Humor, dass er eine Schusswaffe besaß. Vianney ließ die Dinge mit Geduld über sich ergehen. Wenn der Satan um ihn herumtobte, begnügte er sich damit, ihn durch Kreuzzeichen und Worte der Verachtung zum Schweigen zu bringen. Aus den Dokumenten ist nicht ersichtlich, ob er sich des Exorzismus und des Weihwassers bediente, um den höllischen Ruhestörer zu vertreiben. Er schickte sich drein und opferte seine Schlaflosigkeit auf, um die Rückkehr der Sünde zu erlangen, und manchmal erhellte sogar ein frohgemutes Lächeln die Züge des Pfarrers. Er ist in Wut, umso besser, wie dumm er doch ist. Er meldet mir persönlich die Ankunft großer Sünder, dachte der Heilige. In der Tat war es so, dass der Teufel vor Zorn außer sich geriet, wenn er die Sünder unterwegs nach Ars wusste, die der Pfarrer bekehren würde. Anfangs vertraute der Heilige einem Freunde an. Da hatte ich Angst. Ich wusste nicht, was es war. Aber jetzt bin ich zufrieden. Es ist ein gutes Zeichen. Der Fischfang am nächsten Tag erweist sich nämlich als sehr ergiebig. So war das Denken und Sinnen des Apostels stets auf die Seele gerichtet. Was immer auch an Prüfungen an ihn herankommen mochte, er nahm es hin und opferte es auf die Rettung der Sünder. Alles sollte ihnen zugute kommen und durch einen Kraftaufwand, dessen nur die Heiligen fähig sind, verwandelte er die bösen Streiche Satans in Mittel des Heils. Der Herr, auf den er sein ganzes Vertrauen gesetzt hatte, ließ ihn nicht ohne Trost. Ein treuer Freund, so sagte die Schrift, ist eine mächtige Stütze. Wer ihn findet, hat einen Schatz gefunden. Nichts kommt ihm gleich. Er ist ein Heilmittel des Lebens. Welchen Trost enthielt doch dieses ewige Wort für die Apostel des Herrn? Der Meister hatte ihn bestätigt, dass er sie als seine Freunde betrachtete und nicht als gewöhnliche Diener. Er hatte sie in seine traute Nähe zugelassen. Zwischen ihm und seinen Jüngern gab es keine Geheimnisse mehr. Oft schwiegen sie still, von liebevoller Bewunderung erfüllt, beglückt durch seine bloße Gegenwart, und er, der ihre Gedanken las, freute sich dieses heiligen Schweigens. O, ihr übervollen Herzen, die ihr so nahe dem göttlichen Herzen schluget, wie möchten wir euch darob beneiden? Jesus ist auch heute noch da, nur bleibt er unsichtbar und seine Gegenwart vermag nur die von lebendigem Glauben erfüllte Seele bis in ihre Tiefe zu erfahren. So kommt es, dass so viele vor dem Tabernakel in Kälte verharren. Der Pfarrer von Ars aber fühlte sich dort von Liebe verzehrt. Im Schatten des Tabernakels entdeckte er den Freund, nachdem ihn hungerte und dürstete. Den einzigen Freund, der ihm alle anderen ersetzen sollte. Hier war es, dass er nach manchem Ansturm auf das Herz Jesu die Bekehrung der Sünder erlangte. Hier auch empfing er die Tröstung, deren er bedurfte. Mochten die Menschen ihn auch verkennen und verhöhnen, hatte er denn nicht neben sich unter seinem Dach den unsichtbaren göttlichen Freund, der jeden Schmerz versteht und beschwichtigt? War auch seine Seele voll Leid, so konnte sie sich doch ohne Furcht dem unertrüglichen Blick ihres Herrn erschließen. Mein Gott, sagte er immer wieder zu ihm, du hast dir während deiner schmerzvollen Passion die falschen Beschuldigungen und die Beleidigungen deiner Feinde angehört und nicht einmal den Mund aufgetan, um dich zu verteidigen. Ich will schweigen wie du. Vor dir allein will ich reden. Die tägliche heilige Messe genügte dem Priester Jesu Christi, um ihn weitere 30 Jahre am Leben zu erhalten. Welch ein Glück war doch die allmorgendliche Begegnung zwischen Jesus und ihm, dann den ganzen Tag in der Erinnerung und in der Freude der göttlichen Umarmung zu verbringen, ohne in des aufzuhören, den Seelen zu dienen. Was war das doch für ein unvergleichlicher Trost! Beim Morgengrauen hatte er das Brot des Lebens in Händen gehalten, und das hatte genügt, um alle seine Mühsal zu zerstreuen. Nach der Wandlung sagte der Pfarrer einmal vertraulich, wenn ich unseren Herrn in meinen Händen halte, vergesse ich ganz auf mich selbst. Dann leuchteten seine von der Freude geweiteten Pupillen wie Flammen. Er schien ein Gespräch zu führen mit einem unsichtbaren Wesen, das nur er mit ekstatischem Blick zu schauen vermochte. Und er betete mit Inbrunst. Du hast meinen unsicheren Schritten einen von Wundern umsäumten Pfad aufgetan. Du warst für mich wie der Schatten während des Tages und des Nachts der Himmel voll von Sternen. Du hast mich aus dem Netz des Vogelstellers gerettet. Stets erfüllen sich deine Absichten, Herr. Mein Priester sagte wohl Christus zu ihm, du hast recht getan, keinen Trost bei den Geschöpfen zu suchen. Man leert sein Herz aus, wenn man es in ein armes Menschenherz ergießt. Nur ich vermag es zu sättigen, indem es sich in das Meinige verliert. Du erfährst Feindschaft von Seiten der Seelen, die du liebst. Aber bist du nicht gleich mir ein Zeichen, dem man widersprechen wird? Herr, der Diener ist nicht über seinen Herrn. Bist du nicht auserwählt und vorherbestimmt wie meine Apostel, um dem Sohne Gottes zu gleichen? Man hat mich verfolgt, nun ist es an dir, verfolgt zu werden. Herr, mein eigener Schmerz bedeutet nichts. Was mich quält, ist der Verlust der Seelen. Sie leben so, als wärest du nicht. Du hast die Ängste meines Herzens gesehen. Du hast auch das im Geheimen fließende Blut meiner Adern gesehen. Muss ich zu deinen Füßen mit den Propheten stöhnen? Wozu dient mein vergossenes Blut? Glaubst du, mein Freund, dass ich mich nicht genauso hätte beklagen können? Stattdessen habe ich gesagt, ich dürste nach den durch mein Blut erkauften Seelen. Sprich mir dieses Wort der Sehnsucht nach. Lass das Klagen und Sorgen sein. Dein Blut wurde nicht unnütz vergossen. Du säst in Tränen. Du wirst eines Tages in der Freude ernten. Und so von seinem Meister getröstet, versank der glückliche Jünger im Schweigen der Anbetung. Kapitel im Weinberg und im Steinbruch des Herrn. Bis 1827 hatte Vianney einzig seiner kleinen Herde gelebt und an keine andere Aufgabe gedacht als daran, die Verpflichtungen eines Landpfarrers zu erfüllen. Ja, Herr, möge ich hier bleiben, verborgen, unbekannt, von allen vergessen. Ganz im Gegenteil, Die Menschen werden in Scharen zu dir kommen, verirrte Schafe von den Dornen der Wüste zerrissen, denen du ein guter Hirte sein und die du in meine Hürden einbringen wirst. Entmutigte Seelen, die du in ihrer Niedergeschlagenheit aufrichten und auf dem Weg geleiten wirst, der zum Himmel führt, von Schmerzen gepeinigte Seelen, die von einem mächtigen Vertrauen gelockt von dir Trost und Frieden erbitten. Mein Gott, sei gepriesen um all dieser Geheimnisse willen. So wie es der Meister seinem Diener hatte schauen lassen, so kam es. Die Pilger überfluteten die Kirche von Ars. Von da an gab es für Vianney keine ruhige Stunde mehr. Vorbei waren die langen Gespräche von Herz zu Herz. Er musste sozusagen Gott um der Seelen willen verlassen. Auf die Köstlichkeiten der Betrachtung verzichten. Sich lebendig einschließen zwischen den Bretterwänden eines Beichtstuhls, um dort kaum je etwas anderes als Sünden anzuhören. Immer nur Sünden. Welch unbeschreibliche Prüfung. Der Kampf hatte begonnen zwischen Gnade und Sünde, zwischen Tod und Leben. Er wird über 30 Jahre hinaus dauern. Von 1827 bis 1859 wird die Kirche von Ars nie mehr leer stehen. Unaufhörlich werden die Seelen dort Rat suchen, Ermutigung, den Segen eines Heiligen, die Verzeihung und den Frieden Gottes. Hatte Vianney eine Vorahnung der unerhörten Opfer, die ihm aus seiner Aufgabe als Beichtvater erwuchsen? Während der ersten 6 Jahre seiner Amtszeit machte er gerne einmal einen Besuch bei seinen Pfarrkindern. Er überraschte sie mitten in ihrer Arbeit draußen im Freien. Da er selbst auf dem Lande aufgewachsen war, hatte er seine Freude an den vielseitigen Kulturen, den Feldern und den Blumen. Man erzählt, seine Freude sei es gewesen, in den Wäldern zu beten. Allein mit Gott betrachtete er dort dessen Größe und alles um ihn herum diente ihm zur Erhebung des Herzens. Nun war es vorbei mit all dem, vorbei mit Luft und Sonne, die Dunkelheit und die Unbeweglichkeit. 15 bis 18 Stunden lang, Tag um Tag, das war nun sein Schicksal. Kein Gespräch mehr, außer mit Durchreisenden, mit Unbekannten, die ihm die eintönigen, fast immer gleichen Sünden ins Ohr flüsterten. Und gleichzeitig, welch eine fürchterliche Verantwortung. Aufmerksam bleiben trotz Übermüdung und Schmerzen, trotz unüberwindlichen Schlafes, wach bleiben für die Bedürfnisse vieler Seelen, sie geziemend zurechtzuweisen, zu beraten und zu ermutigen, und dieser entnervenden, aber so bedeutungsvollen Aufgabe bis zum Tode getreu zu sein. Dieser Art war der Kelch, der dem Pfarrer von Ars gereicht wurde, als er kaum 40 Jahre alt war. Aber die Ermutigung Jesu war ihm zuteil geworden. Von göttlicher Kraft erfüllt konnte nun der Athlet Gottes den Kampf bestehen. Er widmet sich voll und ganz seiner schweren Aufgabe. Er passt dir sein armes Leben an. M. Pierre Auriel, der sich in Ars niedergelassen hatte, berichtete über die Tagesordnung des Pfarrers. Während seiner kurzen Nächte, wenn er die Augen schloss, aber mit seinen aufgepeitschten Nerven nicht schlafen konnte oder vom Satan gepeinigt wurde, erhob er sein Herz zu Gott, getröstet bei dem Gedanken, zu seiner Ehre geopfert und anstelle der Sünden gezüchtigt zu werden. Mitternacht schlug es auf der nahen Turmuhr. Da erhob sich der Pfarrer auch schon, um sein Tagwerk zu beginnen. Und der Tag entzündet sich am Feuer seiner Nächte, wie es ein Dichter schwungvoll zu sagen weiß. Gegen 1 Uhr früh, wenn nicht schon eher, begab er sich in die Kirche, um die zahlreichen Pilger beizuhören, die ihn erwarteten und die oft die Nacht unter der Vorhalle der Kirche verbrachten. Dann betete er mit den Gläubigen 5 Vater Unser und 5 Ave Maria und hörte die Beichte der Frauen bis 6 oder 7 Uhr früh. Nachdem er sich dann vor dem Hochaltar auf die heilige Messe vorbereitet hatte, erhob er sich, um sie zu feiern. Hierauf weihte er fromme Gegenstände, die man ihm vorlegte, und richtete Worte der Ermutigung an die Leute, die bis zu ihm vordrängten. In den letzten Jahren seines Lebens pflegte er, um diese Zeit ein Tässchen Milch im Pfarrhof einzunehmen. 25 Jahre lang blieb er bis Mittag nüchtern. Hierauf begab er sich wiederum in den Beichtstuhl, wo er bis 10 oder 10:30 die Beichte der Männer anhörte. Dann betete er sein Brevier auf den Knien. Um 11 Uhr hielt er den Pilgern den Katechismusunterricht. Manchmal auch nimmt er jenen die Beichte ab, die nicht warten können. Gegen Mittag kehrte er in den Pfarrhof zurück, um stehend eine bescheidene Mahlzeit einzunehmen und um kurze Rast zu halten. Dann sah er seine Post durch. Nachdem er das Waisenhaus der göttlichen Vorsehung und den einen oder anderen Kranken besucht hatte, kehrte er zur Kirche zurück, um die Frauen bis 5 und die Männer bis 8 Uhr beizuhören. Hierauf begab er sich auf die Kanzel, um den Rosenkranz von der unbefleckten Empfängnis vorzubeten und anschließend das Abendgebet. Dann kehrte er in den Pfarrhof zurück und schloss sich in sein Zimmer ein. Am folgenden Tag nahm das Apostolat des Heiligen wiederum seinen erhabenen und eintönigen Lauf. Er hatte seinen eigenen Willen hineinverloren in den Willen seines Meisters. Gegen Ende seines Lebens machte er einem Freunde gegenüber die Bemerkung, dass er während der 40 Jahre, die er in der Pfarrei verbrachte, nicht einen einzigen halben Tag für sich gehabt hätte. Welch ein heldenhaftes und fürchterliches Programm. Nie für sich, immer für die anderen, nie für sich, immer für die anderen und jeden Tag von vorn beginnen. Es bedurfte gewiss eines Heiligen, um lebenslang daran festzuhalten. Sein Vikar, Pfarrer Remo, sagte einmal, hätte der Pfarrer von Ars keine Wunder vollbracht, er wäre allein schon deswegen der Heiligsprechung würdig gewesen. Ihm selber lagen derartige Gedanken fern. Ganz seiner Aufgabe hingegeben, begnügte er sich damit, denen, die ihn bemitleideten, lächelnd zu sagen, ja, ja, die Sünder werden letzten Endes den Sünder umbringen. Er wird in der Tat der geopferte, der aufgezehrte Mensch sein, wie P. Chevrier, einer der heiligmässigsten Beichtkinder des Pfarrers, ihn nannte. Wenn man das Originalbildnis des Pfarrers von Ars betrachtet, so wie es nach der im Jahre 1858 von den ausgezeichneten Bildhauer Gabische graviert wurde, fällt einem sofort der Ausdruck von Güte auf, der ausstrahlt von diesem lächelnden und sanften Antlitz. Die Wangen sind von einer doppelten Furche ausgehöhlt, dem ehrwürdigen Zeichen heroischer Strengheiten, aber welche abgeklärte Milde spricht aus diesen großen Augen, die den Glanz der Unschuld wieder zu strahlen scheinen. Dennoch galt der Heilige eine Zeit lang für sehr streng, als Pfarrer sowohl wie auch als Beichtvater. Hat es nicht den Anschein, dass dieser von Natur so gütige Priester sein Herz zum Schweigen brachte, um das Apostolat, das ihm seit seiner Ankunft vor Augen stand, verwirklichen zu können? Getragen von seiner glühenden Überzeugung, angetrieben von einem Eifer, den weder die anstrengendste Arbeit noch die schlimmsten Gefahren zu dämpfen vermochten, hat er sich selbst gezeichnet, wenn er auf den heiligen Vorläufer Johannes ein Loblied singt. Wer immer Vianney in den ersten 10 Jahren seiner Amtsführung kannte, findet ihn Zug und Zug darin wieder. Johannes der Täufer sprach mit so viel Feuer, mit einem so entflammten Eifer, dass er jedermann in Staunen setzte. Man glaubte den Propheten Elias in ihm zu sehen, der auf seinem feurigen Wagen auf die Erde zurückgekehrt war, um die Sünde zu bekehren. Nichts vermag ihn aufzuhalten. Wo immer er das Laster vorfindet, bekämpfte er es mit unerhörtem Eifer. Er hält den Sündern ihr schändliches Leben vor und bedroht sie mit dem Zorn Gottes, wenn sie nicht Buße tun. Schlangenbrunst, wer hat euch gelernt, dem Zorne Gottes zu entfliehen, bereit, sich auf euch zu stürzen? Bringt also würdige Früchte der Buße und wartet nicht länger mit euren Bekehrungen. Dass die Ehre Gottes Schaden leidet, das allein ist schon genug. Weder Drohungen noch Quälereien vermögen ihn zum Schweigen zu bringen. Er zermalmt die Hindernisse unter den Füßen. Er glaubt, nur auf Erden zu sein, um die Interessen seines Herrn zu verteidigen. Und wo immer sich Gelegenheit dazu bietet, ergreift er sie. Gebe Gott, dass die Diener Gottes unserer Tage von demselben Eifer erfüllt wären und dass weder Versprechungen noch Drohungen für sie ein Grund sind, ihr Gewissen zu verraten. So sind denn die Zuhörer hinreichend im Bilde. Sie wussten, die Wahrheit würde ihnen schonungslos aufgetischt werden. Gewiss, in der Welt ist es nicht immer von Nutzen, die reine Wahrheit zu sagen. Mit der Kirche verhält es sich aber anders. Es ist die Pflicht des Priesters, sie zu verkünden, auch wenn sie sich noch so hart anhören mag. Jeder wird das Gehörte seinen eigenen Verhältnissen anpassen müssen. Umso besser, wenn es so manchem die Schamröte ins Gesicht treibt. Wenn sich aber die Herzen nicht von innen heraus wandeln, hilft eine vorübergehende Beschämung nichts. Man begreift in diesem Zusammenhang, dass einer der Nachfolger unseres Heiligen schreiben konnte. Die Missstände waren zahlreich, sie waren zu einer eingefleischten Gewohnheit geworden, die mit ihren Wurzeln bis hinabreichten in das Blut des Volkes. Das ist die heutige Tischlesung. Es ist ein Auszug aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars». Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptist Vianney. Geschrieben vom Dr. Francis Troschi in der zweiten Auflage 1979 und herausgegeben worden vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.